Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Hallo zusammen. Sag ich nochmal Hallo. So schön, dass ihr heute alle da seid. Und zwar darf ich heute die Message machen und ich freue mich riesig. An der Stelle aber zuerst eine Frage. Wer von euch hat ein bisschen Olympia verfolgt? So ein bisschen? So wenige? Wirklich? Das ist so ein großes Spektakel. Und ich habe es ein bisschen verfolgt und war einfach fasziniert. Hey, 2 Goldmedaillen für Österreich, schon cool, oder? Ja, und ich habe so ein bisschen zugeschaut und so, habe mir gedacht, crazy, was die alles machen. 6,25 Meter beim Hochsprung. 6,25 Meter, ist doch verrückt, oder? Und ich bin immer noch fasziniert von den Läufern. 100 Meter laufen die unter 10 Sekunden. Da schaffe ich keine 50 Meter. Vielleicht 20 Meter. Die schaffen einfach 100 Meter. Und zwar möchte ich jetzt aber mit euch kurz in das Olympiastadion einsteigen. Und also ihr dürft gerne die Augen schließen, weil ich würde uns, dass wir uns das gerne kurz vorstellen. Und zwar, dass wir in einem Olympiastadion sind. Und die Sonne scheint hell. Das Stadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Menschen aus aller Welt sind gekommen, um die besten Athleten ihrer Nation zu sehen. Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre. Jubel, Spannung, Freude. Hey, wenn ein Athlet die Startlinie betritt, ist es nicht nur der Wettkampf selbst, der ihn antreibt, sondern auch die Motivation der Zuschauer. Das Rauschen des Publikums, das Anfeuern, all das gibt dem Athleten die Motivation, ihr Bestes zu geben und über die Grenzen hinauszugehen. Und nun stell dir vor, du betrittst das Stadion. Aber weil du wärst der Athlet in diesem Stadion, der seine Runden läuft. Aber du läufst nicht für eine Medaille oder einen Rekord, sondern für etwas viel Größeres, für den Glauben. Und in der Vorstellung betrete wirklich das Stadion mit den Zeugen des Glaubens, mit den Leuten, die vorgegangen sind, mit den Helden des Glaubens. Und sie stehen da alle da und sie jubeln dir zu. Und nicht bei den Olympischen Spielen motiviert uns der Gedanke an die Zuschauer, aber hier sind es Noah, sind es Mose, ist es David, ist es Paulus, ist es Maria. All die Leute stehen da, sitzen da und jubeln dir zu. Noah sitzt da hinten und kann sich kaum mehr am Sitzen halten. Er muss aufstehen und jubeln. Paulus sitzt in der ersten Reihe und klatscht so laut er kann und sie alle jubeln dir zu für deine Runden. Und genau das lesen wir in der Bibel. Und da möchte ich mit euch reinsteigen. Und zwar in Hebräer 12, 1 bis 2 steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und genau wie bei diesen Spielen, wie bei diesen Athleten, die sich auf das Ziel konzentrieren, sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Er ist unser Anfänger und Vollender des Glaubens. Von ihm kommt die Stärke, von ihm bekommen wirklich auch die Quelle unserer Energie. Und lass uns das wirklich mit Ausdauer laufen, diesen Lauf. Und ich interpretiere es so, dass wie so eine Runde im Stadion ist ein Lebensjahr. Oder? Und wenn wir da so laufen, dann, ich weiß nicht, wie es dir vorhin gegangen ist, aber ich habe gar nicht verstanden, was die Glaubenshelden uns zugerufen haben, was sie uns sagen wollten, wie sie uns motivieren wollten. Oder habt ihr etwas verstanden? Nicht, oder? Weil ich möchte jetzt ein Special mit euch machen und einfach 2, 3 Glaubenshelden nach vorne holen, dass sie herkommen, mit uns eine Runde laufen und wir sie dann fragen, hey, welchen Satz, welche Message hast du für uns, wenn du eine Runde mit uns mitläufst? Und als erste Person möchte ich da wirklich Rebecca nach vorne holen. Hey Rebecca, komm mal nach vorne. Und wenn sie eine Runde mit uns laufen würde, was würde sie uns sagen? Habe ich das richtig gehört? Diene Menschen großzügig. Sie würde genau das sagen. Und wir schauen in die Bibel, warum sie das sagen würde, wie sie auf das kommt, diene Menschen großzügig. Wir lesen in 1. Mose 24, 1 bis 4. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, als Zeichen des Schwures lege die Hand auf meinen Unterleib und schwöre beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaac keine Kananiterin heiraten lässt. Er soll keine Frau aus dieser Gegend nehmen. Geh in meine Heimat und such in meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. No pressure, oder? Gar kein Druck. Ich meine, wenn ich mir so denke, was der Knecht da so für Gedanken hatte, ja, hey, wow, ich darf eine Frau aussuchen für Isaac. Das ist ja voll viel Verantwortung. Aber eben, es ist voll viel Verantwortung. Wie mache ich das überhaupt? Wie finde ich überhaupt die richtige Frau? Was ist, wenn ich die falsche Frau finde? Dann muss ich mir das ein Leben lang anhören. Und wie bekomme ich es überhaupt hin, dass die Frau mir folgt? Soll ich einfach sagen, hey, komm mal mit, ich habe da einen Mann für dich. Du kennst ihn nicht, aber er sieht gut aus. Kommst du mit? Ist ja kein Problem, oder? Oh Mann. Und der Knecht stellt daraufhin eben eine wirklich sehr berechtigte Frage, wenn wir weiterlesen in 5 bis 7. Aber was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will? Fragte der Knecht. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Auf keinen Fall, erwiderte Abraham, denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat und mein Elternhaus zu verlassen, und er hat mir versprochen, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben. Er wird seinen Engel vor dir her schicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Immerhin das, oder? Ein Engel geht mit. Schon nicht so schlecht für die Aufgabe, oder? Und wenn wir weiterlesen, in Vers 10 bis 14, er belud 10 Kamele Abrahams mit wertvollen Geschenken und ritt nach Mesopotamien in die Stadt, in der die Familie von Abrahams Bruder Nahor lebte. Als er ankam, hielt er an einem Brunnen kurz vor der Stadt und ließ dort die Kamele lagern. Es war gegen Abend, etwa die Zeit, in der die Frauen aus der Stadt kommen, um Wasser zu schöpfen. Ach Herr, du Gott meines Herrn Abraham, betete er, sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Bitte lass doch meinen Plan gelingen. Ich stehe hier am Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Ich werde einen von ihnen fragen, ob sie mir zu trinken gibt. Wenn sie dann antwortet, natürlich, trink nur. Ich will auch deinen Kamelen Wasser geben. Dann bin ich überzeugt, dass sie es ist, die du für Isaac ausgesucht hast. So weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllt hast. Spannende Aufgabe. Hättet ihr dieselbe Aufgabe ausgesucht, um eine Frau zu finden? Ich meine, dass sie ihm zu trinken gibt, ja, das ist jetzt noch nicht so viel verlangt. Oder wenn wir jemanden durstig sehen, dann geben wir ihm auch zu trinken. Aber das mit den Kamelen? Das ist schon spannend und vor allem, dass es von ihr kommt. Also er fragt sie ja nicht, ob sie die Kamele tränken soll, sondern sie soll es von sich aus anbieten. Und wir lesen gleich weiter, oder wir wollen ja wissen, wie das weitergeht. Und zwar in 15 bis 19 steht, kaum hatte er das Gebet zu Ende gesprochen, da kam auch schon ein Mädchen aus der Stadt mit einem Wasserkrug auf der Schulter und füllte ihn am Brunnen. Es war Rebekka, die Tochter Betuels und Enkelin Milkas, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Sie war sehr schön und unverheiratet, noch hatte kein Mann sie berührt. Das nenne ich schon mal Glück, oder? Gleich die erste Frau könnte vielleicht die richtige sein. Als sie die Stufen am Brunnen wieder heraufstieg, ging der Knecht rasch auf sie zu und bat sie um einen Schluck Wasser. Natürlich, Herr, antwortete sie, nahm sofort den Krug von der Schulter und gab ihm zu trinken. Dann sagte sie, ich will auch deinen Kamelen Wasser geben, bis sie sich satt getrunken haben. Was das mit den Kamelen auf sich hat, das möchte ich gern kurz reinsteigen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch alle so gut mit Kamelen auskennt. Nicht so, oder? Und zwar nehmen wir an, Rebecca hat so ungefähr ein Gefäß mit 5 Litern Fassungsmenge, oder? Und jetzt bräuchte ich mal kurz eine Hilfe. Dani, kannst du mir kurz helfen? Hier, also du spielst jetzt kurz Rebecca, okay? Und zwar, das sind die 10 Kamele. Und da ist das Wasser, also der Brunnen. Und du schöpfst Wasser, bringst es den Kamelen, schöpfst wieder Wasser, bringst es wieder den Kamelen und so weiter. Und du kannst gern mal anfangen und wir steigen da kurz noch weiter rein, weil wir stellen uns jetzt eben vor, also, das sind 10 Kamele. Machen wir kurze Rechenaufgabe. 10 Kamele, die trinken in etwa nach einem wirklich heißen Tag und ein paar Tagen in der Sonne 200 Liter Wasser pro Kamel in 15 Minuten. Also schon eine Menge. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser du trinken kannst, aber 200 Liter ist wirklich lang. Und wenn wir uns das eben vorstellen, 200 Liter pro Kamel, dann sind das 2000 Liter. Quebec hat gerade zugesagt, dass ihm 2000 Liter Wasser schöpfen wird mit einem 5-Liter-Behälter. Schon crazy, dass sie das einfach von sich aus vorschlägt, oder? Wir machen es mal ein bisschen einfacher für Rebecca, okay? Wir sagen, die Kamele sind nicht so durstig. Sie brauchen nur 1000 Liter. Nur 1000 Liter und sie hat ja ein 5-Liter-Gefäß. Das wären dann 200 Mal, dass sie hin und her läuft. 200 Mal hin und her, hin und her, hin und her. Und wenn wir so annehmen, also im Brunnen ist heute nicht so viel los, oder? Sie braucht so circa 3 Minuten pro einmal hin und her gehen. Also 3 Minuten mal 200 Mal sind gleich 600 Minuten, ist gleich 10 Stunden. 10 Stunden. Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube, Rebecca ist auch mit einem gewissen Ziel heute an den Brunnen gegangen und wollte für sich Wasser holen, um zu waschen, um zu kochen und so weiter. Aber sie schlägt einfach einem Menschen, den sie nicht kennt. Sie weiß nicht, woher der kommt. Sie kennt überhaupt nichts von ihm. Und sie schlägt ihm vor, dass sie seine Kamele tränken wird, weil sie ja nichts Besseres zu tun hat. Also ich finde das schon krass. Und hey, Rebecca, du machst das super. Mach weiter so. Und wir lesen in 1. Mose 24, 20 bis 21, sie goss das Wasser aus ihrem Krug in die Tränkrinne, lief zum Brunnen und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Schweigend stand der Knecht daneben und beobachtete sie. Er war gespannt, ob der Herr seine Gebete erhört hatte und seine Reise erfolgreich sein würde. Der steht einfach nur da, der macht nichts. Wenn wir uns das einfach mal kurz vorstellen, ich spiele kurz den Knecht, oder? Ich sitze da so neben und schaue ihr einfach zu. Also wenn ich der Knecht wäre, ich hätte sie angefeuert, ich hätte ihr wahrscheinlich geholfen, ich hätte gesagt, du weißt nicht, was ich alles in den Kamelen drin habe für dich, lauter Geschenke, mach weiter, komm schon, hör nicht auf, die Hälfte hast du so schon geschafft, gib nicht auf, come on. Aber er sitzt einfach nur da und schweigt und schaut ihr zu. Und ich meine, die Dani grinst jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass Rebecca sich vielleicht schon Gedanken gemacht hat wie, warum mache ich das so nach 5 Stunden? Warum mache ich das? Wieso habe ich dazu gesagt? Wieso habe ich es überhaupt vorgeschlagen? Und der sitzt einfach nur da und sagt nichts. Er schweigt einfach nur. Aber ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, sie hat es nicht berechnend gemacht. Sie hat es nicht für den Knecht gemacht, sondern aus einem Impuls heraus von Gott. Aus einem Impuls, dass sie das heute jetzt tun soll. Darum hat sie es gemacht. Und diese Herzenshaltung, die ist so schön. Diese Herzenshaltung ist so schön dahinter, oder? dass sie einfach großzügig gibt, ohne zu berechnen, ohne zu erwarten, was bekommt sie denn danach? Warum, was kommt da raus, oder? Sie macht es einfach, weil Gott ihr den Impuls gibt. Und ich glaube, wenn Rebekka mit uns diese Runde läuft, dann würde sie wirklich genau das sagen. Diene Gott großzügig. Diene großzügig, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, ohne zu berechnen, nicht weil es andere verdient haben, sondern einfach nur aus der Liebe zu Gott. Dies ist der Herz dahinter, ist so schön. Und ich habe kurz nachgedacht, ich musste nicht lang nachdenken, wer in meinem Umfeld so ein Herz hat. So ein Herz hat wie Rebekka, wo großzügig dient. Und mir ist ein liebes Paar eingefallen, und zwar die liebe Dani und der Lukas. Weil sie sind seit circa 2 Jahren da im ICF. Und wisst ihr, sie dienen wirklich großzügig. Sie sind einfach gekommen und haben gesagt, sie sind da. Wo können wir sie gebrauchen? Sie haben nicht gesagt, ich möchte da oder da oder da dienen, sondern sie waren einfach großzügig und sind einfach mit offenem Herzen dagestanden. Ich weiß ja nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber seit eben einer gewissen Zeit, Dani leitet die Bar, da gibt es jeden Sonntagmittag gibt's warmes Essen. Weil sie einfach auch meistens die Erste ist, wo kommt, und die Letzte ist, die geht. Da gibt es jeden Sonntag für die Mitarbeiter ein wirklich cooles Frühstück. Mit oft Specials, kleinen Sachen, kleinen Details. Und sie haben auch ein offenes Haus. Sie haben eine Open Small Group, wo sie einfach Leute einladen, die sie nicht kennen. Keine Ahnung, wer das ist, aber sie sagen einfach, komm, wir erleben Gott gemeinsam. Und wir haben sogar mal ein Teens-Camp bei ihnen gehabt. Lauter Teens bei ihnen zu Hause. Das war gut, oder? Und ich liebe einfach das Herz dahinter. Und ich kenne sie so gut und weiß, dass sie das nicht machen aus berechnend heraus, sondern auch, weil Gott ihnen den Impuls gibt. Gebt ihnen mal einen riesen Applaus. Wenn wir uns kurz vorstellen, dass auch die Leute in der Bibel das nicht gemacht hätten, dass sie nicht so eine Einstellung gehabt hätten von einem offenen Herzen, von einem großzügigen Herzen, dann hätte vielleicht Noah gesagt, also ein Boot, das baue ich nicht. In der Wüste, wieso soll ich ein Boot bauen? Was habe ich schon davon? Dann hätte vielleicht David gesagt, ja, also ein Riesen, ich bin doch nicht lebensmüde, wieso soll ich mich einem Riesen entgegenstellen? Dann hätte vielleicht auch Jesus gesagt, ans Kreuz, nein, da gehe ich nicht hin. Und ich bin froh, dass sie alle so ein Herz hatten wie Rebekka, großzügig gedient haben, ohne zu berechnen. Und Gott hat Rebekka reichlich danach auch beschenkt. Die Kamele waren eben gefüllt mit Geschenken. Sie hat danach Isaac geheiratet, da sind Kinder entstanden. Sie ist in der Bibel, sie war eine Glaubensheldin. Und Gott hat sie reichlich beschenkt dafür. Und ich möchte einfach die Frage an dich stellen, hey, was hindert dich, großzügig zu sein? Was steht dir im Weg, so, dass du vielleicht zu kurz kommst? Dass die Menschen dann vielleicht einfach zu wenig dankbar sind für das, was ich ihnen gebe? Was steht da vielleicht dazwischen? Zwischen dir und dem, dass du großzügig dienst? Wenn Rebekka heute hier wäre und mit ins Lauf laufen würde, dann würde sie sagen, diene Gott großzügig. Und an der Stelle, Dani, vielen Dank fürs Wasserschöpfen. Gebt ihr Applaus. Und wir stellen uns jetzt vor, dass wir wieder in diesem Stadion sind, mit den Glaubenshelden, oder? Und alle jubeln immer noch und es ist immer noch laut. Und in einer anderen Übersetzung steht da, es ist wie eine Wolke von Zeugen, die rund um uns ist. Eine Wolke, tausende Menschen, die vor uns gegangen sind. Tausende Menschen, die uns motivieren möchten. Und ich möchte auch dich motivieren. Schau gerne selber in der Bibel nach. Was haben die Leute dir persönlich zu sagen? Weil die haben meistens eine Message immer genau persönlich für dich. Und hier seid ihr bereit für eine nächste Person. Schon, oder? Und zwar, ich glaube, ich nehme Paulus. Der sitzt da vorne, der klatscht sehr laut. Ich glaube, wir nehmen ihn mal kurz hoch und fragen Paulus, hey, was möchtest du uns heute mitgeben? Und Paulus sagt, jeder kann berufen werden. Jeder kann berufen werden. Paulus wurde früher Saulus genannt. Und vor seiner Begegnung mit Jesus, vor seiner Begegnung mit Jesus war er ein Verfolger der Christen. So richtig hardcore. Er war wirklich so krass gegen die Christen. Er wollte die ganzen Christen im ganzen Land verfolgen, sie vernichten sozusagen, weil er wollte sie alle verhaften und drohte ihnen mit dem Tod. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. So krass, er war wirklich, wirklich entschlossen. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnete ihm Jesus. Er sah Jesus und Jesus hat zu ihm gesprochen und das löste eine 180-Grad-Wende in ihm hervor. Er ist danach einer der Menschen gewesen, die Jesus am meisten nachgefolgt sind, die sein Evangelium überall hin verbreitet haben. Es war so wie so eine göttliche Intervention, wo Jesus ihm einfach auch da begegnet ist und ihn zum Umdenken gebracht hat. Und ich glaube, da können wir daraus sehen, hey, Gott hat die Macht, jeden Menschen zu verändern, unabhängig von seiner Vergangenheit. Weil wir lesen, was Gott für einen Plan hat mit Paulus in Apostelgeschichte 9,15. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Die Berufung von Paulus zeigt, dass Gott Menschen für große Aufgaben berufen kann, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Das war eine Riesenaufgabe, die Gott da für Paulus einfach parat hatte. Er war einer der bedeutendsten Missionare des Christentums. Und sein Leben nach dieser Begegnung war geprägt von Hingabe und Glauben. Schlussendlich wurde er selber verfolgt für seinen Glauben. Er wurde selber verhaftet, geschlagen, alles Mögliche, aber hat nicht aufgegeben. Und wenn Paulus mit uns eine Runde läuft, dann sagt er uns, jeder kann berufen werden. Die Geschichte von Paulus zeigt uns, dass niemand zu weit entfernt ist. Egal auch, was es für einen Grund in deinem Leben gibt. Sei es vielleicht Streit in der Familie, der wirklich riesig ist, wo dich so vereinnahmt, wo du auch vielleicht selber schuld dafür bist. Sei es vielleicht auch, dass du Aggressionen hast. Sei es vielleicht auch, dass du Menschen nicht gerecht behandelt hast, erniedrigt hast. Sei es, es können so viele mögliche Optionen sein, die du meinst, die stehen zwischen dir und Gott. Aber ich glaube, wir können daraus wirklich lesen und lernen, dass Gott jeden gebrauchen kann, egal was auch in deinem Leben war. Und sein Leben sich um 180 Grad gewendet hat, das von Paulus, dann kann er das mit uns auch machen. Und ich habe es auch selber erlebt, seine Gerechtigkeit hat auch über meinem Leben gesiegt. Jesus ist für mich um meine Sünden gestorben. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass Gott mich so gebrauchen kann. Hätte man mir das vor 10 Jahren gesagt, ich hätte einfach nur gelacht und gesagt, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, redest du von mir? Gott kann jeden gebrauchen, egal was für eine Vergangenheit er hat. Und ich glaube, Jesus ist auch für dich und deine Sünden gestorben. Und wenn du das nicht weißt, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt. Du kannst Jesus dein Leben jetzt hier geben. Und ich glaube, Jesus wird dich anschauen und einfach dich anlächeln. Und als hättest du nie gesündigt, als hättest du nicht solche Sachen in deiner Vergangenheit, sondern er zeigt dir einfach seine Liebe. Und wenn wir Ja dazu sagen, können wir auch durch Hingabe und Glauben eine bedeutende Rolle in Gottes Mission haben, auf dieser Welt. Und ich danke Paulus, dass er uns diese Worte mitgegeben hat und dass wir daraus genau das lernen können. Und ich möchte zum Schluss auch noch eine Person nach vorne holen. Wir sind wieder kurz im Stadion, es ist wieder laut und ich möchte eine Person nach vorne holen und zwar ist es David. Weil er ist mir schon auch zu Beginn aufgefallen, wie er einfach Vollgas aufgesprungen ist und wir holen David nach vorne. Und wenn David mit dir und mit mir eine Runde laufen würde, dann würde er sagen, lass dich schleifen und werd deine Kanten los. Was er damit meint, das weiß ich noch nicht so genau, aber wir schauen uns zuerst die Story mit Goliath an. David war ein Hirtenjunge. Und er besiegte, also war so ein kleiner Hirtenjunge, und er besiegte den Riesen Goliath. Ich glaube, Goliath war so 3 Meter hoch oder groß oder so. Also wirklich riesig. Und er besiegte ihn mit einem kleinen Stein. Ein kleiner Stein hat gereicht, um den Riesen zu beseitigen. Und David hat damit das ganze Volk Israel von den Philistern befreit. Und wir lesen, wie das von sich gegangen ist in 1. Samuel 17, 48 bis 50. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden und auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. So krass, ein kleiner Kieselstein. Und Gott hat da so ein Wunder vollbracht, weil menschlich wäre doch das unmöglich, dass ein Hirtenjunge einen Riesen einfach umbringt mit so einem kleinen Stein. Und wir lesen kurz davor, wie David sich für diesen Kampf ausgerüstet hat. In Vers 40 steht, dann holt er 5 glatte Kieselsteine aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. Und im Bach gibt es ganz, ganz viele Steine, aber nur wenige waren dafür geeignet. Nur wenige waren dafür geeignet, dass sie wirklich das Ziel treffen, dass sie auch die Stirn treffen, weil die Steine müssen perfekt sein, damit der präzise schießen kann, damit er genau so fliegt, wie David sich das vorgestellt hat. Und er hat 5 Steine geholt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, wie so glatte Steine entstehen. Weil es ist so, dass wahrscheinlich tausende Jahre vorher die Steine von einem Felsen durch eine Explosion werden die sozusagen getrennt. Und der Stein schaut dann aber wahrscheinlich eher so aus, mit sehr vielen Kanten, kantig. Und damit sie so werden, ist es so, dass sie meistens im Wasser sich an anderen Steinen reiben. Reiben, 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 bis die Kanten abgeschliffen werden, bis irgendwann eine glatte Fläche entsteht. Aber das dauert lang. Und wenn wir uns vorstellen, dass der Stein bei jeder Berührung mit einem anderen Stein Schmerzen hätte, dann wäre der Prozess wohl sehr unangenehm. Und David läuft mit uns die Runde und erklärt uns, wie diese Steine geschliffen werden. Das ist ein Bild für den Prozess, wie Gott uns formt. Das ist ein Bild für den Prozess, wie Gott uns formt. Und David erzählt von einer seiner eigenen Geschichte, wie er geformt wurde. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber er wurde von Samuel, einem Propheten, zum König gesalbt. Also er bekam die Prophetie oder halt die Salbung, dass er ein König sein wird. Aber es dauerte 15 Jahre, bis er König von Juda wurde und nochmal 7 Jahre, bis er König von ganz Israel wurde. Und in dieser Zeit, das war keine einfache Zeit, er wurde verfolgt, weil er, nachdem David Goliath besiegt hatte, hat er noch weitere Erfolge gefeiert. Weil Gott hat ihn gesegnet. Aber die Eifersucht kam schnell hoch beim damaligen König Saul. Er wurde sehr eifersüchtig und wollte ihn in weiterer Folge umbringen, mehrmals. Und das zwang David dazu, dass er wirklich in die Flucht musste. Er war ein Flüchtling für viele, viele Jahre. Und es gibt 2 Stellen auf der Flucht, wo David die Möglichkeit gehabt hätte, Saul umzubringen, ihn zu töten. Aber David hat es nicht gemacht. Und wir lesen das in 1. Samuel 24, 5 bis 7. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, aber er hat es nicht gemacht. Er hat auch in dem Moment Gott vertraut, aber das war nicht so einfach. Am liebsten hätte er ihn wahrscheinlich schon umgebracht, damit er endlich kein Flüchtling mehr sein muss. Damit endlich das zu tragen kommt, dass er König wird. Aber er hat es nicht gemacht. Und er wurde durch solche Sachen, das ist nur eine Story, aber durch solche Sachen wurde er geschliffen. Und wisst ihr, wir sind auch errettet. Wir, unsere Sünden sind uns vergeben, aber wir sind hin und wieder wie diese Steine. Wir sind vor allem auch wie diese Steine mit Kanten. Also, und ich rede wahrscheinlich nur zu mir. Ich habe Ecken und Kanten, da ist Stolz, da ist Selbstsucht, da ist Neid, da ist Hass. Aber Gott nutzt die Herausforderungen und Menschen in meinem Leben, um diese Ecken abzurunden, um diese Ecken zu schleifen, um aus mir einen glatten Stein zu machen, ohne Kanten, ohne Ecken. Und ich glaube zutiefst und habe das eben selber erlebt, dass auch Menschen, die uns lieben, also es sind nicht immer nur die Menschen, die echt anstrengend sind, sondern es sind manchmal auch Menschen, die uns lieben, die uns schleifen. Und es ist unsere Option, ob wir das zulassen oder nicht. Ich erlebe es hin und wieder mit Miriam, unserer Pastorin. Ich weiß noch die ersten paar Mal, wo sie mir ein Feedback gegeben hat zu irgendwas, was ich im ISF gemacht habe. Ein Feedback, wo ich effektiv was falsch gemacht habe. Und sie hat es mir gegeben und ich habe alles gemacht, um das abzuwehren. Ich habe irgendwelche Gründe erfunden, warum ich so und so gehandelt habe und habe es abgewiesen von mir, weil ich wollte das Feedback nicht hören. Ich wollte nicht zugeben, dass ich was falsch mache. Irgendwann hat sie es dann geschafft, mir zu zeigen, hey, sie will nur das Beste für mich. Sie will mir damit nur helfen, dass ich eben meine Kanten loswerde, damit Gott mich besser gebrauchen kann. Irgendwann habe ich es geschnallt und mittlerweile lachen wir immer wieder, weil ich in den Modus recht häufig reinkomme, wenn mir jemand Feedback gibt, dass ich so abwehre. Mittlerweile lachen wir darüber, wenn ich wieder mal in den Modus komme und es abwehren möchte. Aber ich glaube, dass auch die Menschen, die uns nahestehen, uns helfen, diese Kanten abzuschleifen. Aber ich hätte die Option gehabt, zu gehen. Ich hätte es auch nicht ernst nehmen müssen, was sie mir sagt. Ich hätte sagen können, nein, da will ich auch nicht mehr hören. Und da will ich einfach gar nicht, dass man so nahe an mich rankommt. Und es gibt viele Steine im Bach, dennoch können nur einzelne gebraucht werden. Und David läuft mit uns mit und sagt, Gott kann nur die verwenden, die bereit sind, sich schleifen zu lassen. Es sind die glatten Steine, die wirksamer sind, nicht die kantigen. Und er fordert uns heraus, unsere Herzen zu prüfen. Sind wir bereit, uns von Gott schleifen zu lassen? Sind wir bereit, durch die Herausforderungen unseres Lebens geformt zu werden, um seine Werkzeuge zu sein? Gott kann uns zu etwas viel Größerem gebrauchen, wenn wir glatt sind. Und vor welchen Herausforderungen stehst du gerade? Streit in der Familie? Ungewissheit und Schwierigkeiten bei der Arbeit? Vielleicht ist es eine Krankheit? David sagt, und das sagt nicht ich, das sagt David, er möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben und nicht wegzurennen. Und wir waren jetzt wir haben so drei Runden gemacht und ich habe da drei Leute hervorgeholt, Rebecca, Paulus und David, und sie alle stellen dir eine Frage. Sie stellen uns eine Frage, sind wir bereit, dass Gott unser Herz so formt wie das von Rebecca? Dass wir großzügig dienen, ohne zu berechnen? Sind wir bereit, wie Paulus hinzustehen und zu sagen, hey Gott, mach du trotz meiner Vergangenheit, gebrauch du mich, beruf du mich, zeig du mir auch, was dein Weg ist? Oder sind wir bereit, dass Gott uns zu einem glatten Stein schleift, wie er das bei David gemacht hat? Dass unsere Herausforderung, einfach, dass wir die an uns heranlassen, egal von unserem Umfeld, unserer Familie, unseren Leitern. Sind wir bereit dazu? Und ich möchte jetzt beten, dass Gott wirklich unser Herz, deines und meines öffnet und sagt, was diese Message für dich zu bedeuten hat. Und ich möchte, dass wir dazu bitte aufstehen. Heiliger Geist, öffne du unsere Herzen. Zeig du uns auf, was du uns sagen möchtest. Ich danke dir für die ganzen Glaubenszellen, die uns anfeuern, die uns motivieren, die uns helfen, die uns aufzeigen. So viele Sachen aufzeigen, wie auch du möchtest, dass wir leben. Ich danke dir für jeden einzelnen Helden. Und mach du solche Helden aus uns. Hilf uns, dass du uns gebrauchen kannst. Sprich du zu jedem Einzelnen von uns und highlighte den Punkt, den du highlighten möchtest, weil du bist ein Individuum. Du begegnest uns individuell genauso, wie wir es brauchen. Und dafür danke ich dir und bitte dich jetzt einfach, dass du kommst, dass du zu uns sprichst und dass du wirkst, weil du bist ein großartiger Gott, für den auch nichts unmöglich ist. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.